Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Piratensender Powerplay, und zwar doppelt geimpft, also zusammen, Samira einmal, ich einmal, und Samira ist so ein bisschen angeschlagen, ne Samira?
Ja.
Ja.
Ich habe starke Impfreaktionen und fühle mich innerlich gerade am Defragmentieren, aber ich möchte mich natürlich nicht beklagen, das nur quasi vorab schon als Entschuldigung, falls ich irgendwie in Fieberdelirium abdriften sollte oder ein bisschen fahrig heute Birk. Ich bin einfach wirklich ein bisschen einmal wie vom Traktor überfahren worden, aber ist okay.
Oh, ja, letzte Woche hat mich die Außengastro erwischt, diese Woche dich, der Impfstoff. Ist doch in Ordnung. Keine Reaktion, kein Schutz, sagt eine Person in meinem Umfeld, die es wissen muss. Insofern bist du jetzt geschützt und das freut uns. Wovor ich aber tatsächlich richtig große Angst habe, ehrlich gesagt, Samira, das müssen wir zu Beginn einmal klären. Sag mal, steht irgendwas in deinem Lebenslauf irgendwo, was uns vor die Füße fallen kann? Hast du irgendwann mal beim Freischwimmer betrogen oder mal Kaugummis geklaut? Weil dann sag's mir lieber jetzt. Bitte, 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 bitte. Ich habe richtig Angst. Ich habe richtig Angst.
Ich muss mal was dazu anmerken, was Schauspieler aber ganz gerne machen. Die geben immer in ihre Schauspielvieten, wo dann so Sachen wie Bühnenkampf, Reiten, Motorradführerschein oder sowas mit drin steht, Sachen an, von denen sie eigentlich wissen, dass sie sie nicht so richtig können. Aber wenn sie dann daraufhin gefragt werden vom Caster oder vom Besetzer, ja, ich habe hier in ihrem Lebenslauf gelesen, dass sie einen Fallschirmabsprungkurs belegt haben, sagen sie dann oft so, rein theoretisch ja, habe ich jetzt noch nicht ganz gemacht, aber ich könnte es mir ganz schnell auf die Kette bringen. Gar kein Problem. Spanisch lernen in der Woche, überhaupt kein Problem. Wird meine zweite Muttersprache. Bayerischen Dialekt lernen, nee, gar kein Problem. Mache ich gerne. Steht drin, weil ich es eigentlich rein theoretisch auch lernen könnte. Und das nur, um zu sagen, dass ich dann natürlich angefangen habe, meine Sprachkenntnisse, die ich im Lebenslauf genannt habe, zu hinterfragen. Also wer kann schon Englisch verhandlungssicher? Ich weiß es nicht, ich könnte es nicht. Steht aber trotzdem so im Lebenslauf.
Lebenslauf als selbsterfüllende Prophezeiung.
Ja.
Das gefällt mir. Bei dem fahrenden Volk ist das ja auch völlig in Ordnung im Showbusiness. Bei PolitikerInnen ist es vielleicht wieder was anderes. Mhm. Wir wollen heute, ich glaube, wir sprechen über drei Themen. Mal gucken, ob wir alles schaffen. Und zwar in dem ersten sind wir schon halb drin, nämlich was jetzt im beginnenden Wahlkampf mit den Lebensläufen dieser Nation passiert, beziehungsweise wie Annalena Baerbock angegangen wird. Ich glaube, da eine interessante Kampagne der Initiative für neue soziale Marktwirtschaft, die heute noch rauskam. Darüber wollen wir kurz sprechen, weil so viel Aufmerksamkeit braucht man dazu gar nicht, aber vielleicht auch noch so ein bisschen, was das für den kommenden, also für die kommenden Monate des Wahlkampfes bedeutet und was wir erwarten. Das ist das Erste. Das zweite Thema ist eine ganz große Überraschung, oder Samira? Hätte keiner gedacht.
Das zweite Thema, die Masken. Sparen. Ja,
okay.
Das große Thema.
Ich merke schon, keine so super ironischen Schlaumeier an also von mir heute. Alles ein bisschen mehr direkter Text, kein Subtext. Das zweite Thema ist das Maskendebakel von Jens Spahn, Samira, oder?
Ach so, ja, okay, alles klar. Ja, natürlich. Es war, der Witz war, es war so evident und so groß, dass ich dann wirklich dachte, das ist egal. Auf jeden Fall richtig. Es tut uns leid, wir hatten letzte Woche schon sehr viel darüber gesprochen, aber es hat sich auch schon aufgrund der Aktuellen Stunde, die am Donnerstag stattgefunden hat, wieder weitere Informationen zusammengesammelt, auf die wir einfach nicht eingehen könnten. Und im Grunde genommen lässt es sich zusammenfassen mit, es ist alles noch viel schlimmer, oder?
Ja, es hat sich, ja, doch, tatsächlich, der Bumerang, ich weiß gar nicht, mir fallen keine Metaphern mehr ein, ich gebe es auf. Ich will gar nicht, nee, ja, es ist alles noch viel schlimmer und da versuchen wir uns nicht weiter zu empören, weil es bringt nichts, sondern einmal sauber dran zu bleiben. Und dann hat diese Regierung noch den sogenannten Staatstrojaner beschlossen. Ah, ein großer Grund zur Freude. Und da kann man vielleicht auch noch ein, zwei bildungshuberische Sätze sagen. Odysseus, Stichwort.
Exakt, wir müssten auf jeden Fall unbedingt, ja, das trojanische Pferd nochmal erklären vor allem, aber auch jetzt einfach dem Thema auch mal noch in unserem kleinen Podcast insofern eine Aufmerksamkeit geben können dürfen, weil, und da kommen wir jetzt gleich zum ersten Thema wieder zurück, natürlich anderen Aspekten gerade nachrichtenwertlich viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden, obwohl sie im Vergleich zum Impact, welche sie auf die gesamtgesellschaftliche Situation und insgesamt unsere Politik haben, gar nicht so groß sind wie das Trojanische, wie der Staatstrojaner. Und deswegen einfach nur quasi als Reminder, hey, das ist auch ein sehr wichtiges Thema und das müssen wir unbedingt im Auge behalten. Aber kommen wir doch zurück zu dem Negative Campaigning, das jetzt gerade gestartet wird mit der INSM, die diese riesen, wie soll ich denn diese Kampagne überhaupt nennen? Diese
Schmutz.
Schmutzkampagne. Ja, kurz zum Rekapitulieren, was überhaupt passiert ist. Also die Initiative für neue soziale Marktwirtschaft ist so eine Art, nennt sich selber meistens gerne Think Tank, aber anscheinend wird da gar nicht so viel gedacht, wenn man sich die Kampagnen der letzten...
Schon der erste Lacher von Samira El-Wazir.
Zeit anschaut, die im Grunde genommen eher so im reaktionär neoliberalen zu verorten sind. Und an und für sich könnten die einem auch wirklich egal sein, wenn die nicht so unfassbar viel Geld akkumuliert haben könnten, mit denen sie regelmäßig Anzeigenplätze aufkaufen können in deutschen Nachrichtenmagazinen wie der FAZ und der SZ und der Zeit. Und diese dann eben mit ja, Desavouierungsinhalten und Texten gegen politische Gegner, die sie ausmachen, bespielen könnten. Also Martin Schulz war ganz lange in ihrem Visier mit so lustig gemeinten Plakaten und Postern. Würden sie diesem Mann diese Stimme geben? Ich glaube, die waren auch tatsächlich diejenigen, die angespielt hatten auf den Umstand, dass Martin Schulz ein trockener Alkoholiker ist und haben da versucht, unter der Gürtellinie ihn eben zu desavouieren. Also nur, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was das offenbar für ein Think Tank zu sein scheint. Aber wie gesagt, leider ausgestattet mit ökonomischen Ressourcen, die ihnen erlauben, diesen Quatsch zu machen. Und der Höhepunkt dieses Quatsches ist nun Annalena Baerbock in den großen deutschen Tageszeitungen verkleidet als Moses.
Ja, muss ich schon sagen. Und zwar nicht Little Moses im Körbchen, sondern schon erwachsener Moses mit den Steintafeln.
Es ist so abstrus, es ist schon fast wieder geiles. Also in einem wallenden Sandalenfilm Gewand. In einer Toga mit zwei großen Steintafeln in den Händen, offensichtlich eben Moses channelnd. Und auf diesen Steintafeln stehen die 10, Achtung, nicht Gebote, sondern die 10 Verbote. Friedemann!
Cunning!
Und damit ist auch schon der ganze Witz erklärt. Also die Grünen, der ewige Vorwurf der Verbotspartei, dort nochmal eben personifiziert in Annalena Baerbock, Moses gleich mit den 10 Verboten. Und da stehen dann so Sachen wie, du sollst nicht fliegen oder ich habe die anderen Sachen gar nicht gelesen, weil der Witz ist auch, wenn man sich
so weit bin ich auch nicht gekommen.
Die Aufmachung, die Schrift ist so lächerlich klein, es ist wirklich absurd. Man kann es also wirklich rein handwerklich, es ist auch enorm schlecht gemacht, weil du einfach die Sachen nicht richtig lesen kannst. Ich konnte sie nicht lesen und ich weiß nicht, wie sie der Durchschnitts-FAZ-Leser dann lesen können soll.
Oh, also es ist echt Wahnsinn. Also was man für mehrere hunderttausend Euro, das muss man dazu sagen, weil du hast eben schon von ökonomischen Ressourcen gesprochen, dass diese Aktion kostet wirklich mehrere hunderttausend Euro, allein schon die Schaltung. Das ist einfach sehr teuer. Das war ja auch, glaube ich, auf der Startseite von Bild.de und so, das ist ja schon einfach, das kostet einfach Geld. Und man, irgendjemand bekommt ja auch noch witzigerweise Geld dafür, sich das auszudenken und diesen Photoshop-Unfall zu machen mit Annalena Baerbock. Irgendwie so nachts zwischen zwei Joints. Also da ist schon echt, die haben da schon echt ganz schön viel reingepumpt. Es scheint ihnen bitter ernst zu sein. Es ist jetzt wirklich das letzte Gefecht gegen den Ökosozialismus. Und das entscheidende Wort, was ja auch drüber steht, weswegen es ja auch ein religiöses Motiv ist. Man muss ja erstmal auf die Idee kommen. Also die Brücke muss man erstmal schlagen als Think Tank oder was auch immer, Quatschbude, die vor allem ja auch die sogenannten christlichen Parteien unterstützt. Da muss man erstmal auf die Idee kommen, jetzt dem Gegner, dem politischen, irgendwie Religiosität oder Fanatismus soll es wahrscheinlich sein, vorzuwerfen, aber in Form von Mose. Naja, und da steht drüber, wir brauchen keine Staatsreligion oder so. Ne? Genau. Das ist so, sozusagen der... Das, was sie nicht möchten. Nur, dass man mal, wenn man es nicht genau sich anschaut, versteht man überhaupt nicht, warum.
Ja, aber ich
wieso weshalb, warum sie 600.000 Euro einfach verbrannt haben.
Aber ich finde, selbst wenn man es sich genau anschaut, versteht man es nicht, weil, also, wie unpolarisierend sind denn bitte die 10 Gebote als Vergleichswert? Also,
ja, oh Gott, also, in welche Ecke du von diesem Unfall reinleuchtest, wird immer schlimmer, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Stimmt, die 10 Gebote sind wirklich...
Du sollst nicht töten, du sollst nicht lügen.
Das ist das Einzige am scheiß Christentum, wo wirklich der letzte Punk noch auch sagen würde, ja, also das lehne ich alles ab, aber die 10 Gebote, die sind eigentlich gut.
Grundlage unserer abendländischen Zivilisation, so ja, sich gegenseitig nicht auf den Kopf hauen. So, oh, aber das ist jetzt das Debattenpotenzial ja, also, aufgemacht hier.
Ja, außer im Think Tank, da wird den ganzen Tag oben auf den Kopf gehauen. Und die, ich meine, man muss dazu ja auch sagen, dass die, wenn man jetzt für Religion, was ist eine Religion, wenn man jetzt sagt, das ist ein belegfreies Glaubenssystem, also das muss man einfach, das ist ein Metanarrativ, da muss man dran glauben, so, und dann funktioniert es auch irgendwie, dann muss man sagen, die einzige Staatsreligion, die es in Deutschland ja gibt, ist nämlich genau diese Art von wirtschaftsliberaler unsozialer Marktwirtschaft, die Kasper da die ganze Zeit vertreten.
Die unsichtbare also, Hand, ja.
Ja, genau, solche Sachen. Und wie gesagt, wer setzt das für sie um? Das sind ja meistens die sogenannten christlichen Parteien. Also wenn irgendjemand in Deutschland, und ich glaube, man kann sagen, dass wir in weiten Teilen wirklich ein säkularer Staat sind, bis auf so ein paar Feiertage und ein paar Krankenhausgeschichten, aber okay. Also wenn überhaupt Gefahr droht, dass die Religion den Staat übernimmt, dann ja in Gestalt von Horst Seehofer und wie die ganzen Sonntagschristen heißen. Also es sind so viele Eigentore auf einmal. Wie kann man denn mit einem Ball und einem Tor 7 Eigentore schießen? Das ist echt herrlich.
They put the boomer in Boomerang. aber das führt uns doch. Das führt uns doch perfekt zu, als du von Staatsreligion gesprochen hast, war meine erste Assoziation natürlich neben dem neoliberalen Dispositiv auch der fast gläubige Hang zu Lebenslauf-Exegesen.
Oh ja. Ich habe auch so Angst, es gibt ja auch, wir haben ja beide einen Wikipedia-Eintrag. Wenn da was drinsteht, was nicht stimmt, Samira, mich lässt das nicht mehr los. Das ist ja wirklich...
Bei mir stimmt die Hälfte nicht. Ich weiß nur nicht, wie man es ändert. Aber es ist mir eigentlich auch egal.
Habe ich es in diesem Podcast schon mal erzählt, wie ich versucht habe, für die Süddeutsche Zeitung meinen eigenen Wikipedia-Eintrag zu fälschen? Das war mein Auftrag.
Nee.
Hier habe ich es, glaube ich, noch jetzt. Ich habe es irgendwo anders mal erzählt. Also ich meine, ich gebe euch die Kurzversion, weil dann bin ich gleich raus. Weil dann habe ich es ja jetzt sozusagen, habe es ich ja schon zugegeben. Dann kann mir keiner mehr am Zeug fliegen, wenn ich mal Bundeskanzler werden will. Und zwar hatte ich den Auftrag von der Süddeutschen Zeitung, ich hatte da noch keinen Wikipedia-Eintrag, das war 7 Jahre her oder so, meinen Wikipedia-Eintrag zu fälschen und zu gucken, wie lange es dauert, bis sie es rausfinden. Und dann habe ich aber gedacht, das ist ja langweilig, wenn ich da einfach nur falsche Sachen jetzt reinschreibe, wie zum Beispiel kann reiten oder so, wie bei den SchauspielerInnen. Mhm. Und habe halt richtig aufgebohrt und habe halt reingeschrieben, dass ich Verstehen Sie Spaß, die Fernsehsendung erfunden und 10 Jahre moderiert hätte, von 1973 bis 1983 oder so. Und ich habe noch irgendwas, ich glaube, ich habe sogar reingeschrieben, dass ich mal zum Mond geflogen bin, aber nur 3/4 des Weges. Und ich habe reingeschrieben, dass ich sehr gut rieche. Also in der dritten Person. Das war der letzte Satz meines Fake-Wikipedia-Eintrags. Außerdem riecht er sehr gut. Das war tatsächlich auch die Überschrift des Artikels. So, und es ging wirklich 11 Minuten, bis da der erste Blockwart war. Ich will gar nicht sagen gegen die Wikipedianer an sich. Der war okay und der hat halt geguckt, ob ich relevant bin. So, und dann hat er ganz schnell den größten Mist da rausgeputzt und dann stand halt noch 10% dessen, was halt stimmte, dass ich halt mal hier einen Text geschrieben habe oder so und dann durfte ich drin bleiben. Und dann haben sie aber, dann kam ein paar Tage später dieser Text raus und dann haben sie gemerkt, dass ich sie gespielt habe, ja, und sie waren so stinksauer, dass ich ihre Zeit missbraucht habe, dass sie in einer Wikipedia-Inquisition sich zusammengerottet haben in irgendeinem Forum und mich rausgeschmissen haben. Und die haben mich wirklich beleidigt. Die haben gesagt, das Beste war, du bist so einer von den Typen, der bei der Feuerwehr anruft und sagt, es gibt einen Terroranschlag in der Grundschule, um dann die Zeit zu stoppen und zu gucken, wann sie kommen. Das war die Fallhöhe. Da waren sie wirklich not amused. Und dann hatte ich ganz lange keinen Wikipedia-Eintrag, weil ich mich nicht mehr getraut habe. Aber ich weiß, ich habe jetzt Annalena Baerbocks Wikipedia-Eintrag nicht mehr angeguckt. Ich muss aber sagen, dass ich wirklich, bisher haben wir hier über unsere parteipolitischen Präferenzen nicht explizit gesprochen oder über unsere Wahlentscheidung. Ich sage, wenn es so weitergeht, wähle ich 100% Annalena Baerbock und lasse mir vielleicht noch ihr Konterfei plus eine Sonnenblume auf den Bauch tätowieren. Forever. Annalena forever. Weil ich finde, wer so angegriffen wird aus der Richtung, der muss irgendwas muss sie richtig machen. So. Und es kann natürlich auch sein, dass jetzt, wenn jemand anderes angegriffen wird, dann wäre ich Opportunist genug und würde sagen, dann wähle ich halt jemand anderes. Also wenn Armin Laschet jetzt zu Unrecht vorgeworfen wird, zum Beispiel, er hätte einen Wald von Aktivistinnen räumen lassen unter vorgeschützten Gründen und das hätte man auch auf Band, oder er hat Noten verschlammt und dann hinterher das einfach ausgewürfelt oder so Sachen. Wenn sowas jetzt rausgeht, jetzt mal rein spekulativ,
rein hypothetisch.
Dann, und dann macht man den guten Mann fertig, dann würde ich ihn wählen. Also ich würde immer mit denen gehen, ich bin immer mit den Schwachen sozusagen.
Ja, da bin ich auch total bei dir. Also er müsste wirklich auch ne, zum Beispiel, man könnte ja auch über einen Olaf Scholz, ne, könnte man jetzt einfach so richtig hart ins Gericht gehen, was so Cum-Ex-Papier oder sowas angeht. Oder bei
ja, das wäre gut weit hergeholt, dass er damit
irgendwas... Ja, das ist natürlich klar. Also das da war ja jetzt auch nicht so viel los. Oder bei Laschet wiederum, dass er, wenn er jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wirklich nur ins Blaue so reinfabuliert, mit seinen Buchverkäufen Steuern hinterzogen hätte oder sowas. Ja, also.
Ja, das wäre natürlich auch so ein quatschiger Vorwurf. Das würde der ja niemals tun.
Nee, das weiß man ja. Also ich finde total berechtigt, dass man da jetzt auf diesen Lebenslauf so eingeht, auf diesen einen Punkt, den jetzt Annalena Baerbock als Angriffsfläche angeboten hat. Dieser eine Punkt, den wir bisher finden konnten, von Vergleich zu eben den anderen, die zwar natürlich ein paar mehr Sachen, aber gut, ist ja egal. Finde ich wichtig. Finde ich richtig gut. Also hilft im Wahlkampf auch wahnsinnig weiter. Also,
ja, und dem Land auch, dem Land.
Total.
Weil, stell mal vor, wir besiegen jetzt den Klimawandel, ja, und in 40 Jahren leben wir in einer grünen Republik, die Fische springen im Wasser, alle, den Kindern geht's gut, Erderwärmung wurde gestoppt, alle haben Arbeit, bedingungsloses Grundeinkommen, freier Sex, alles ist super. Und dann findet man noch was im Lebenslauf von Annalena Baerbock.
Ja.
Der Kanzlerin, die alles gedreht hat für uns. Dann kannst du das ja gar nicht mehr genießen.
Nee.
Dann sitzt du im Paradies, in Utopia und hast so ein richtig, weißt du, dieses Gefühl in der Magengegend, wenn du sagst, es war alles Lug und Betrug. Sie haben uns von vorne bis hinten belogen. Und deswegen finde ich es richtig, dass man da jetzt drauf schaut und, ja, ich weiß nicht, wie du siehst, um jetzt mal Ironie wieder auszuschalten, inwieweit das einfach schlichtweg passiert, weil sie eine Frau ist.
Mhm.
Das wäre ja so die erste Beobachtung.
Mhm.
Wie viel Prozent davon ist einfach Misogynie, weil man es immer noch eine Frau nicht verzeiht, dass sie erfolgreich und progressiv ist und dass sie das höchste Amt möchte? Darf das sein, auch nach 16 Jahren Merkel, ist die Frage. Und andererseits, ich habe noch kein Wort dafür. Ich suche ein Wort dafür, für diese Lust daran, jemand, von dem alle wissen, dass in dem Fall sie jetzt nicht böse ist oder so, sondern jemand, wo man vielleicht sogar das Gefühl hat, die ist sogar ziemlich gut in dem, was sie macht, auf eine Art. Und die hat einen guten Lebenslauf hingelegt. Und die hat an der LSI was, ne, studiert. Mhm. Und das ist schon was, so ohne, dass ich das so hoch bewerten will. Aber das könnte man jetzt schon zugestehen, dass man gerade dann Bock hat, die brennen zu sehen.
Mhm.
Das ist so ein Bilderschutz. Da steht so eine Statue oben und das merkt man ja auch schon, wie sich über sie lustig gemacht wird. Sie wird so als Klassensprecherin hingestellt, so als prima Ballerina in diesem Business. Sie ist so eine sauber Frau. Und das dann, da ist so eine ganz seltsame, regressive Lust an dem Zerkratzen dieses Bilds. Irgendwie vielleicht auch aus einer Angst heraus. Ich weiß nicht, vielleicht ist es wirklich auch die Angst der Männer vor solchen Frauen, weil man einfach merkt, ey, die ist einfach fähig so. Da haben wir dann nicht mehr so viel zu melden mit unserem hemdsärmeligen Gekumpele. Und es ist so eine pubertäre Lust an der Zerstörung eines Images oder einer öffentlichen Persona.
Mhm.
Oder wie siehst du es?
Ja, die Fallhöhe ist natürlich eine andere. Und das sagt aber leider sehr viel auch über ihre Opponenten aus, dass es bei ihr interessanter ist, die stolpern zu sehen, als bei zwei Kandidaten oder bei den männlichen Kandidaten, wo eine gewisse Schluderigkeit und Tollpatschigkeit sowieso schon Teil des Programms zu sein scheint. Also Armin Laschet, für mich der menschgewordene Wahlkampfstehtisch, wenn der halt so Fehler macht oder so.
Mit so einem warmen Weißwein drauf und so einem Schalenbier.
Ja,
das passt sehr gut.
Genau so. Da hat man irgendwie sich schon fast in einer innerlichen politischen Abgestumpftheit als Coping-Mechanism über den ganzen politischen Zustand unserer Parteienlandschaft einfach damit abgefunden, dass es dann immer wieder, dass Klausuren verloren gehen und Noten sich ausgedacht werden. Oder eben auch Steuerhinterziehungsfälle, die wir eben auch an anderer Stelle sehen oder journalistisch eben aufgearbeitet worden sind. Aber bei ihr ist die Fallhöhe natürlich eine andere. Es ist wie, und ich meine das Wort Klassensprecherin nicht despektierlich, so wie es ihre Kritiker benutzen, aber eine engagierte, entschlossene, ehrgeizige, ambitionierte Frau, bei den Grünen, die jung ist. Und ich glaube, das ist, um deine Frage, ob es reine Misogynie ist oder eben wirklich ein rein sexistisches Problem, ich würde es fast erweitern. Ich will den Begriff Intersektionalismus jetzt nicht in diesem Kontext missbrauchen, weil er andere Dinge meint. Aber ich glaube schon, dass eine Überschneidung der Aspekte Frau, Jung und Grün dazu führt, dass das für konservative, männliche, ältere Opponenten nochmal ein ganz anderer Faktor ist, da sie auf einen Fehler festnageln zu wollen, der dann ausgerechnet ein Fehler aus der Sphäre dieser Männer ist. Also ne, der ordentliche Lebenslauf. Also interessant ist ja natürlich auch die Frage, warum hat sie den so geschrieben, wie sie den geschrieben hat, um vielleicht eben den Marktregeln dieses politischen Betriebs in irgendeiner Form entgegen oder zu entsprechen. Also das ist jetzt rein spekulativ, aber im Sinne von Habitus, Milieu und politische Anforderungen bedingen, dass ich hier Exzellenz gezeigt habe in bestimmten Qualifikationen. Und deswegen schreibt man das dann größer, als es dann schlussendlich ist. Das ist interessanterweise ein Verhalten, was ich eben normalerweise von Männern in der Politik kenne. Und deswegen frage ich mich, ob da nicht vielleicht sogar unbewusst oder bewusst eine Spiegelung stattfand. Ein Spin, den ich dazu noch lustig fand, den wollte ich noch unterbringen, von Robin Alexander bei Hart aber fair. Und der hat mir dann auch sehr viel über diesen ganzen Sachverhalt eigentlich vermittelt. Er sagte, dass eigentlich gar nicht die Veränderung des Lebenslaufes das Problem sei, sondern dass sie das gemacht hätte und so gelassen hätte und sich darüber nicht im Klaren gewesen wäre, dass politische Gegner das gegen sie verwenden würden oder sie kein Team hatte, welches sie darauf vorbereitet hat für diese Kanzlerkandidatur und als erstes sozusagen einmal mit dem Rechen durch die ganzen Wikipedia-Einträge, Lebenslauf und alle Informationen, die man über sie findet, durchgegangen ist, um sie vorzubereiten auf den Wahlkampf. Und dass das eigentlich der Fehler gewesen sei, den es gemacht hätte, sich nicht in Naivität das nicht geändert zu haben, vorab, bevor sie in den Wahlkampf gegangen ist. Das heißt nicht, den Fehler gemacht zu haben, ist das Problem, sondern sich dabei erwischt haben zu lassen, zeugt von einer Person, die nicht die Dickhäutigkeit habe oder die Professionalität oder das Wissen um darum, wie ein Wahlkampf funktioniert, dass sie das vorab hätte vorbereiten können. Oder aber, und das war eben dann sein zweiter Satz, sie hat nicht das Team aus richtigen Leuten um sich herum gesammelt, die sie gewarnt hätten. Und auch das sei quasi ein Indikator dafür, dass sie nicht geeignet ist, Kanzlerin zu sein. Und ich fand das, also von der Herleitung her, das war für mich irgendwie das Echo quasi von jemandem, der verstanden hat, dass die Regeln für einen Kanzlerkandidaten eigentlich noch mal andere sind als für einen Kanzler oder eine Kanzlerin. Das hat mich so ein bisschen
desillusioniert. Das ist so ein richtiger Hauptstadtjournalisten-Bullshit. Also ganz ehrlich. Yeah, if you can't stand the heat, get out of the kitchen. Ja, mit Trump und Putin am Tisch sitzen wollen, aber nicht mal den Lebenslauf hinkriegen. Das will ich gar nicht weiter kommentieren und mit deiner Erlaubnis diese Überleitung nehmen von der vorgeworfenen mangelnden Professionalität zum anderen Lager, den ich extreme Professionalität unterstellen würde oder vielleicht auch vorwerfen. Und zwar sprechen wir von dem geradezu lehrbuchartigen Spin-Game, das die CDU in der letzten Woche, auch seit unserer letzten Episode und der großen Geschichte im Spiegel über eben Jens Spahns Maskenunternehmung, sagen wir es mal wertfrei, hingelegt hat. Sie haben es nämlich geschafft, durch verschiedene Wortmeldungen, durch das Instellungbringen ihrer Schachfiguren inklusive der Königin Angela Merkel und dem König oder eher so ein leicht lahmes, auf einem Huf lahmes Pferd, so ein Springer, Armin Laschet, oder?
Ja.
Weiß ich nicht genau, was ist. Oder ist er der Turm? Ja, der Turm wäre mir der Stehtisch. Ich fand den Stehtisch von dir sehr schön. Also Armin, sagen wir, der Turm und Paul Ziemiak noch und die anderen Bauern, die wurden da alle auf dem Schachbrett aufgereiht. Jens Spahn selber, der ja unter Attacke war, hat sich auch geäußert, hat ein Dementi abgegeben vom Gesundheitsministerium. Und man muss ja, das muss man ja am Anfang einmal sagen, man muss dieser Partei lassen, sie hat es geschafft, den Spin der ganzen Geschichte komplett zu drehen und es bis Anfang der Woche so hinzudeichseln, dass die SPD die Bösen waren. Und das wirklich, und da waren wir beide ja auch so im Kontakt und so auch so ein bisschen interessiert, erstaunt, verunsichert, wirklich sehr viele schlaue Leute auch gesagt haben, ah ja, ja klar, Wahlkampfpropaganda von der SPD, ja ja, die Esken und so, die waren sauer wegen den Gesetzvorhaben, die nicht durchgekommen sind. Ja, da wollten die den Spahn jetzt absägen, aber hat nicht geklappt, so, haben ja keine Belege. So, und wie hat die CDU das geschafft? Ich habe es eben schon gesagt, also sich aus einer Präsidiumssitzung zitieren zu lassen in der Bild, passiert natürlich auch nur, wenn das so gewollt ist mit diesen Sätzen. Also da muss man nicht davon ausgehen, dass irgendjemand eine Wanze in der CDU-Präsidiumssitzung hat oder so. Das wird schon gezielt durchgestochen. Auch, ich glaube, in der Diktion, dass Merkel sagt, ja, was die mit Jens machen, ist nicht in Ordnung. Oder dass Armin Laschet dann sagt, ja, das ist Negative Campaigning. Sowas steht nicht in der Bild, weil die Bild das geschickt irgendwo rauszieht, sondern weil sie wollen, dass das in der Bild steht. Und dass gleich die schweren Geschütze aufgefahren werden, eben mit Kanzlerkandidaten und Parteivorsitzendem und der Bundeskanzlerin, die sich ja wirklich zur SPD, glaube ich, 3 Jahre lang nicht geäußert hat, weil wozu? Ja, es interessiert, glaube ich, nur Angela Merkel nicht so richtig. Also diese Antagonisierung der SPD, die da konzertiert abgelaufen ist, die mündete im absoluten Höhepunkt, dass Jens Spahn gesagt hat, er möchte eine Entschuldigung von der SPD für diese Vorwürfe. Das war alles schon super clever. Das muss man einfach so sagen, weil dann alle darüber geredet haben, was jetzt genau an diesen Vorwürfen, also die Masken sind Schrott, er wollte sie an Obdachlose, andere marginalisierte Gruppen geben. Hubertus Heil ist da eingestiegen und jetzt sollen sie in die nationale Reserve. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, was daran genau jetzt Propaganda war und wer das warum, wie jetzt gespielt hat. Und irgendwie hat für 2, 3 Tage keiner mehr darüber geredet, dass unser fucking Gesundheitsministerium Millionen von fehlerhaften Masken verschickt hat. So, dass die auch im Einsatz waren. Und ich hatte das Gefühl, ich meine, ich habe immer nur so ein 11% Wissen, vielleicht liege ich auch komplett falsch. Das hat mich eigentlich eher auch auf eine Art bestärkt oder mich neugieriger gemacht, weil ich dachte, wenn sie gleich so auffahren, sie gewinnen die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, erdrutschartig, alle haben gesagt, es wird knapp mit der AfD, der Haseldorf gewinnt das Ding und niemand redet darüber, sondern sie reden alle nur über die böse SPD, das stinkt zum Himmel. So, also dann muss irgendwas drin sein und jetzt wissen wir auch, zumindest seit heute, dass das noch lange nicht das Ende der Geschichte ist, oder?
Ja. Also der Spiegel hat heute nochmal aufgefahren, eben mit einer langen, ausführlichen Recherche, was die Qualität der Masken angeht. Und insbesondere auch die Aktuelle Stunde am Donnerstag hat interessanterweise genau diese Dynamik und auch dieses sehr biestige Miteinander eigentlich nochmal veranschaulicht. Ich weiß nicht mehr, welche Politikerin das war, aber man sprach tatsächlich von ehestreitähnlichen Spannungen. Und es ist interessant, wie wir psychologisch oder auch nachrichtenwertlich oder eben in der Mediatisierung dieses Sachverhalts auf diese Spannungen gegangen sind und nicht auf den größten Skandal von allem, nämlich diese unsicheren Masken. Und was jetzt folgt, ist nochmal vielleicht, was ich gerne zitieren würde aus dem Spiegel, oder ich würde eigentlich jedem empfehlen, diese ganze Recherche nochmal zu lesen, weil wenn man sie einmal nochmal geballt und in ihrer Entfaltung schwarz auf weiß so vor sich hat, ist es unmöglich, nicht noch viel wütender zu sein und viel enttäuschter und aber auch entrückter darüber, dass der Aufschrei über diesen Sachverhalt nicht noch viel, viel größer ist. Aber wie gesagt, beim Lesen wird einem die Größe dieses Skandals eigentlich erst gewahr. Und vielleicht ist es auch tatsächlich ein Aufbereitungsproblem, weil es so viele Fehler an allen Stellen der Republik sind. Und damit zum Beispiel im Dezember, wo 60 Pflegeheime der Arbeiterwohlfahrt in Westfalen 30.000 Masken aus dieser chinesischen Produktion bekommen haben, die von Jens Spahn eingeleiert worden sind. Also vom Bundesgesundheitsministerium zugeschickt als Geschenk. Manche Masken waren nicht verpackt und das ist ein Motiv, das haben wir schon in ganz vielen das haben wir jetzt von verschiedenen Verbänden und Einrichtungen gehört, was schon an und für sich ein Problem ist, wo es auch keine Zertifikate gab und manchmal eben Zettel dabei, wo eben deklariert wird, dass das Gesundheitsministerium nicht haften möchte. Die Arbeiterwohlfahrt hat die Masken abgelehnt und hat die Mitarbeiter davor gewarnt, diese Masken zu tragen. Und das Ministerium hat reagiert. Die Masken sind aber geprüft und für gut befunden. Und auch das ist ein wiederkehrendes Motiv. Und wir kommen gleich darauf, wie sich das verträgt mit der Existenz von Testergebnissen, die sagen, die Masken sind nicht funktional oder erfüllen ihren Zweck nicht auf die Art, wie sie sollten. Und der nach wie vor bestehenden Aussage des Gesundheitsministeriums in Form auch von Jens Spahn und eben mit dem Backup von Angela Merkel und nochmal kommuniziert von Steffen Seibert, die Masken seien geprüft und okay, da kommen wir gleich drauf. Die Arbeiterwohlfahrt, warum ich sie jetzt noch zitiert habe, hat aber dann eben nochmal recherchiert. Und diese Masken, die sie bekommen haben, sind genau die Masken, die wiederum im Juni 2020 von der Prüfstelle DEKRA geprüft worden sind und durchgefallen sind, einfach durchgefallen. Und das müssen wir uns ganz kurz merken. Masken vom Bundesgesundheitsministerium werden ausgegeben, als sicher attestiert, stellt sich heraus, es sind genau dieselben Masken, die ein Jahr zuvor durch das Prüfverfahren durchgefallen sind.
Und da, wenn ich das ganz kurz ergänzen darf, an ganz, ganz vielen Stellen. So, du hast jetzt eins von 15, 20 dokumentierten Stellen und Fällen gesagt, wo sie getestet wurden und nicht für gut befunden wurden.
Exakt. Der NDR hat nochmal Mittwoch eben von Hamburger Einrichtungen berichtet, die diese Masken bekommen haben, die getestet worden sind und sie waren nicht den Qualitätsstandards entsprechend, die waren nicht ausreichend. Der Spiegel spricht von insgesamt 230 Millionen Masken, die von dem Gesundheitsministerium verschickt worden sind und von denen das BMG behauptet oder nach wie vor sagt, sie seien sicher und getestet. Wir hatten die Zeit, die Tests gemacht hat. Wir hatten die Notfallsanitäterin Katharina Okun, die getestet hat. Wir haben den Chef der Pallas, der gesagt hat, dass der ist professioneller Partikelforscher, er macht nichts anderes. Der sagt, die Masken seien nicht sicher genug gewesen. Wir hatten eine Spiegelumfrage in den Ländern, zum Beispiel Rheinland-Pfalz, wo die Masken, die von Spahn zugesandt worden sind, gesperrt worden sind, weil ein ausreichendes Infektionsschutzniveau nicht nachgewiesen werden konnte. Das Landesamt für Soziales in Rheinland-Pfalz hat eben 98 chinesische Typen von Masken, die vom Gesundheitsministerium ausgehändigt worden sind, aus dem Verkehr gezogen. Es handelt sich hierbei um mehr als 1 Million Stück. Das waren Masken, die an Schulen und Behörden ausgehändigt worden sind. Und im Nachhinein hieß es, nein, man hätte das nicht an Schulen und Behörden aushändigen sollen. Das sei eigentlich, die Masken seien eigentlich für andere Verwendungszwecke angedacht. Wir haben Schleswig-Holstein, welche 3,7 Millionen Masken zurückgeschickt haben wegen unterschiedlicher Qualitätsmängel. Wir haben Baden-Württemberg, die 4,6 Millionen Masken aus dem Verkehr gezogen haben. Und wir haben Bayern, welche 72.000 Masken geprüft hat und nach der Prüfung ebenfalls die Masken aus dem Verkehr gezogen hat. Und es gibt viele, viele, viele weitere Beispiele, die wir jetzt noch nennen können und die auch in dem Artikel nochmal aufgeführt sind. Und ich glaube, wir müssen später noch einen Thread machen oder sowas und nochmal alle einzelnen Fälle zitieren, weil ich glaube, es ist tatsächlich, es wirkt so, als könnte es einfach untergehen, weil es ja dann einfach nur ein Altenheim in Hamburg ist oder eine Arbeiterwohlfahrt irgendwo in Kassel oder so.
Ja, und man muss auch kurz dazu sagen, dass nicht, also der Spiegel führt da die Berichterstattung an, der hat jetzt in diesem Text, den du meinst, der jetzt gerade erschienen ist, der sicher im aktuellen Heft ist, all diese Beispiele nochmal gesammelt, aber die zum Beispiel tagesschau.de war eine sehr, sehr ähnliche Recherche, du hast den NDR erwähnt, die Zeit ist da dran, also viele, viele verschiedene Medien kriegen was hin, was anscheinend relativ einfach ist. Sie finden Leute, die in Einrichtungen arbeiten, die irgendwie diese Masken bekommen haben, die sich gewundert haben, die sich beschwert haben und die haben testen lassen und die das Ergebnis gekriegt haben, die Masken sind nicht sicher. Das muss also überall im Land wirklich massenhaft passiert sein und in ein paar Fällen kann man es jetzt journalistisch aufarbeiten und dokumentieren und hat halt sozusagen auch Belege dafür. Und da sind Vorgänge, da gibt es dann Kommunikation mit dem Bundesgesundheitsministerium, teilweise auch mit Landesministerien, die es gemerkt haben. Und in vielen, vielen Fällen weiß man es natürlich nicht. Also die sozusagen die Dunkelziffer, was noch an Masken rausgegangen ist, was man jetzt nicht mehr aufarbeiten kann, die ist natürlich riesig. Aber man hat mehr als genug. Verschiedenste Medien konnten es nachweisen.
Genau. Und der Streit entzündet sich, oder die Gretchenfrage ist, an der jetzt eigentlich dieser ganze Sachverhalt irgendwie auch sich rein theoretisch oder nicht rein theoretisch, sondern rein praktisch entscheidet, die unterschiedlichen Standards, die angesetzt worden sind bei dem Prüfverfahren dieser Masken. Also wir haben diese Masken aus chinesischer Produktion, die Spahn eben in Eile gekauft hat und die ein verkürztes Prüfverfahren durchlebt haben. Wo ein verkürztes Prüfverfahren erfolgte, wo zum Beispiel eben eine Temperaturmessung nicht angewandt worden ist, die normalerweise Teil dieser Standardprüfverfahren ist, und ein Anliegetest. Der Anliegetest sagt einfach, wie gut sitzen die Masken. Und dieser Standard wird CPI-Standard genannt, deswegen werden speziell diese Masken, die im verkürzten Prüfverfahren ausgegeben worden sind, eben CPI-Masken genannt. Und das CDU-geführte Gesundheitsministerium befindet diesen Standard für ausreichend. Und da diese Masken diesen Standard erfüllt haben, sind sie aus Definition und Perspektive des Gesundheitsministeriums sicher. Das Sozialministerium hingegen sagt, nein, die Masken müssten eigentlich rein theoretisch einen CPA-Standard erfüllen. Und das ist eben das verlängerte Prüfverfahren. Jetzt hatten wir schon in der letzten Ausgabe eben angedeutet, auch gesagt, die Prüfverfahren wurden beschleunigt, um einfach das die Anfrage, die an Masken da war, zu erfüllen, um der Situation irgendwie gerecht zu werden, weil es gab einfach nicht genügend Masken. Die große Frage oder der Vorwurf, der im Raum steht, wurden die Prüfverfahren dahingehend aufgeweicht, als dass es dann möglich war, eben schnell diese Masken sozusagen in den Verkehr bringen zu können, um zu vertuschen, dass die Bundesregierung ja gar keine Masken hatte, obwohl sie laut pandemischen Plänen eigentlich einen Vorrat an Masken haben müssten. Und Ergebnis ist jetzt zumindest diese ganzen CPI-Masken, die ja aus dem Verkehr genommen worden sind, wo es ging, oder eben verteilt worden sind. Man weiß aber die Dunkelziffer nicht. Man hat keine Ahnung, wer jetzt diese Masken überhaupt hat. Werden jetzt als Notfallreserve in den Bund eingelagert, übrigens bei sehr horrenden Kosten, so semifunktionale Masken aufzubewahren, in der Hoffnung, dass sie dann irgendwann ihr Verfallsdatum erreichen und sie dann einfach entsorgt werden können. Und
genau.
Ich finde das, also diese, es ist ja keine Pattsituation, weil für mich, weil also anhand der Testung ja klar ist, dass die Masken ihre Funktion nicht erfüllen, aber es wird zu einer Art nomenklaturalen Debatte, wenn das Gesundheitsministerium nach wie vor darauf beharrt, dass die CPI-Werte, also die CPI-Masken, ja ihren Sicherheitsstandard erfüllen. Also wie geht man damit um, wenn in der Diskussion, und dadurch wird ja die Kritik oder die Konfrontation ja so schwierig, wenn eine Seite sagt, ja, aber aus meiner Perspektive habe ich alles insofern richtig gemacht, als dass meine Maßstäbe richtig sind. Also was machen wir denn jetzt?
Also ja, das ist interessant, es fühlt sich so an wie eine komplizierte Frage. Dabei ist es ja nichts anderes als eine Behauptung von Jens Spahn, der sagt, nach diesem Prüfverfahren, was wir entwickelt haben, sind die Masken sicher, und eine Empirie, ein Test in der Realität, der sagt, das stimmt nicht. Mhm. Die Ergebnisse sind ja verheerend. Also in Baden-Württemberg zum Beispiel 13 von 27 getesteten verschiedenen Masken, die vom BMG waren untauglich. Mhm. Also wir reden ja nicht über 5 oder 10% mal eine Montagscharge oder so. In den Berichten stand ja auch, dass teilweise offensichtliche Fälschung, Produktfälschung, es durch die Kontrolle des BMG geschafft haben. Und irgendwo ist es ja dann auch müßig oder auch nicht weiter gewinnbringend oder auch egal, über die Testverfahren zu sprechen und wie gut sind sie und wie gut ist es im Vergleich oder über Stichproben oder was hätte das BMG noch machen sollen. Wenn die Ergebnisse so verheerend sind, muss ich ja fragen, wer ist verantwortlich dafür? Mhm. Und wenn ein Bundesgesundheitsministerium im vollen Wissen darüber, dass es, sagen wir mal, Qualitätsschwankungen geben kann bei millionenhaft, massenhafter eingekaufter Ware aus China, übrigens sehr teuer eingekauft, wenn man das weiß und dann hat man einen Ablauf und das ist vielleicht ein Testverfahren oder wie auch immer, dann ist man verantwortlich dafür, was hinten dabei bei den Leuten ankommt. Mhm. Das, finde ich, ist nicht verhandelbar. Mhm. Ein Ministerium, die oberste Gesundheitsbehörde in Deutschland muss, wenn sie Ausrüstung rausschickt, egal ob die geschenkt war, egal an wen genau die ging, egal unter welchen Umständen, muss sicherstellen, dass die funktioniert. Und man kann dann darüber diskutieren, was heißt funktionieren und was heißt nicht funktionieren, aber bei den Testergebnissen und den vielen Berichten und den schwachen Zahlen muss man sagen, es ist eine Gefährdung von Menschen, die denken, sie schützen sich mit einer FFP2-Maske zu 96%. Mhm. Das sind die Zahlen, die eine FFP2-Maske an Partikeln ausfiltern muss, damit sie zugelassen wird nach dem europäischen Standard. Das ist, glaube ich, 96%. So. Genau. Wenn die dann am Ende nur in den Tests 57% hat, das ist eine Lücke, die fällt in die Verantwortung von dem Minister. Sein Amt hat die Maske gekauft, geprüft und verteilt. Und da ist noch keine Unterstellung drin, warum sie das so gemacht haben. Das hat mit dem Arbeitsministerium von Hubertus Heil noch überhaupt nichts zu tun. Mhm. Die sind der Absender. Und dann, so, Punkt. Das kann man ja schon mal feststellen. Und bei dem Ausmaß, was du zitiert hast, und noch vor dem Hintergrund, dass man eben nicht weiß, wo sie wirklich zum Einsatz kommen, dass sie bestimmt zum Einsatz gekommen sind und dass es in Schleswig-Holstein in einem Pflegeheim einen Ausbruch gegeben hat, wo auch Menschen gestorben sind. Mhm. Und man hinterher getestet hatte, die Masken waren, glaube ich, bei 76% Schutz und sie kamen von BMG. Mhm. Das heißt, der Colt hat irgendwo geraucht. Da ist mir dann so ein bisschen egal, welcher Staatssekretär wann noch eine E-Mail geschrieben hat über irgendeine Verordnung. Mhm. Punkt. So. Mhm. Die Verantwortung liegt ganz klar bei dem, der diese Masken rausschickt. So. Und wenn man dann weiter darüber reden möchte, inwieweit eben da auch ein anderer Minister und ein anderes Ministerium beteiligt war, so, dann muss man ganz genau hingucken. Und da zeigt sich, wie geschickt Spahn es schafft, das uns so zu verwirren, dass wir nicht mehr richtig wissen, was passiert ist, einfach durch Worte, weil er zum Beispiel gesagt hat, naja, zum Vorwurf, diese Masken sollten dann an Obdachlose und Behinderte und andere marginalisierte Gruppen abgeschoben werden von seinem Ministerium, was ja die ganz große Empörung ausgelöst hat, Saskia Esken ist menschenverachtend. Wir haben uns auch sehr darüber aufgeregt und waren sehr entsetzt. Da hat er gesagt, das war ja die Idee vom Arbeitsministerium. Und jetzt hat Hubertus Heil nochmal, und das klingt so, als wäre jetzt der schwarze Peter bei der SPD und sie sollen mal lieber vorsichtig sein. Hubertus Heil hat jetzt nochmal ganz klar gemacht, das stimmt. Es war ihre Idee, übrige Masken an diese Gruppen zu schicken. Mhm. Aber es war die Idee von Spahns Ministerium, dafür die Masken zu nehmen, die durch diese Schnellverfahren nur gegangen sind oder die sogar noch weiter aufzuweichen. Mhm. Und so genau muss man ja hinschauen. Und dann hat nach der aktuellen Darstellung das Arbeitsministerium gesagt, nee, also dann nicht. Also wir hatten zwar eine gute Idee, aber wenn ihr die so umsetzen wollt, wenn ihr diese Masken nehmen wollt, dann nicht. So. Mhm. Und das ist ja schon interessant, dass alle Verteidigungslinien, die Jens Spahn aufbaut, die klingen erstmal super gut. Und wenn man genauer hinschaut, dann zerfallen sie. Wie zum Beispiel mit dem Test, wie du schon gesagt hast, dass er sich immer wieder hinstellt und sagt, nee, die sind geprüft und die sind absolut sicher. Safety first. War auch im Dementi Safety first. Und hinten kommt aber lauter Mist raus. Dann muss man ja schon sagen, was ist der Test dann noch wert? Mhm. Dann kann mir viel erzählen. Ja, die sind getestet. Wenn ich mir unten auf der Straße ein Eis kaufe und er sagt, ja, das Eis ist getestet. Ja, woher soll ich wissen? Das ist völlig intransparent, was da genau passiert ist. Und in dem Test, dem abgespeckten von Spahn, fiel eben die Hitzeprüfung und die Gebrauchssimulation raus. Hitzeprüfung ist schon nicht so uninteressant, wenn die in überhitzten Containern liegen oder hier ist Sommer, auf dem Weg von China kann ja alles Mögliche passieren. Mhm. Und eine Gebrauchssimulation klingt jetzt für mich als Laien auch nicht so, als wäre es völlig unwichtig. Finde ich aber auch egal, wenn die Empirie so klar ist.
Dann bleibt die letzte Frage, glaubt er selber, was er sagt?
Da sind wir mal wieder bei letzter Woche und
Renunzius. Ja, also es ist, es sieht performativ natürlich auch wirklich aus wie, ich hatte es ja auch mal einen Text geschrieben, er wirft halt die ganze Zeit Nebelkerzen in unsere schlecht gefilterten Räume und darin ist er sehr, sehr gut. Aber ich glaube, was dazu geführt hat, dass es auch so ein Derailing gab, was auch vielleicht dann auf publizistischer Seite so ein bisschen aufgenommen worden ist, war der Wunsch, jemanden vor dem Vorwurf der Boshaftigkeit zu schützen oder sozusagen die Unterstellung des Diabolischseins rauszunehmen, um angeblich dann die Debatte so ein bisschen abzukühlen und den Ball so flach zu halten. Das mich immer total nervt, wenn Leute das machen wollen, weil das hat eigentlich keiner gemacht, aber egal. Denn wenn er wusste zu dem Zeitpunkt, wo die Masken auf die gekürzte Art und Weise getestet worden sind, er trotzdem hätte wissen müssen, dass die Testverfahren da ja schon nicht ausreichen, um zu erfüllen, was sie erfüllen sollen, dann wäre das Ganze ein intentioneller Akt bösartigen Verhaltens gewesen. War aber aus seiner Perspektive damals das Testverfahren in Ordnung und es stellt sich jetzt aber empirisch, in einer, genau wie du sagst, praktischen Nutzung heraus, ich habe einen Fehler gemacht, das Prüfverfahren war nicht gut, dann ist die Selbstreflexion ja eine andere. Also dann müsste er sagen, entschuldigt, ich habe jetzt verstanden, Hektik heile, bla bla bla. Aber dann müsste seine Dementi-Strategie ja natürlich eine ganz andere sein. Aber er argumentiert ja nach wie vor wie jemand, der sagt, ja, aber ich habe das ja testen lassen, also er argumentiert, als
ich habe
er
alles
noch,
richtig gemacht.
Ich habe alles richtig gemacht und kann man ihm, also es ist jetzt nicht meine Ansicht, sondern quasi freien Raum gefragt, kann man ihm vorwerfen, zu dem Zeitpunkt geglaubt zu haben, dass das, was er da als Information erhält, auch zutrifft und richtig ist?
Das ist eine gute Frage. Ich habe es letzte Woche, glaube ich, Pfadabhängigkeiten genannt von politischen Fehlern. Ich glaube, er hatte zwei Möglichkeiten, nachdem er auf einer Milliarde Masken saß, die er in aller Hektik im Frühling zusammengekauft hat, was wir ihm ja auch niemand ihm so wirklich vorwirft. Er hatte zwei Möglichkeiten, entweder zu sagen, und zwar vor dem Bundesrechnungshof ganz offiziell und vor der Öffentlichkeit und innerhalb seiner Partei, pass auf Leute, ich habe ja eine Milliarde Schrott, es ist nun mal so, wir müssen das abschreiben, das Geld ist weg. So, wir können mit den Masken eigentlich vielleicht wahrscheinlich nicht so richtig viel anfangen. Oder er versucht mit einer Kombination aus einem Testverfahren, was diese Masken durchlässt, und der Hoffnung, dass keiner so genau hinschaut, dem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, da rauszukommen aus der Nummer. Und eben nicht sagen zu müssen, es ist jetzt leider eine Milliarde weg. Und er hat sich für Zweiteres entschieden. Was in dem Moment vielleicht auch vielleicht reiner Egoismus, Opportunismus war. Vielleicht dachte er wirklich, na gut, aber bevor wir sie wegschmeißen, finden wir noch eine Verwendung. Mhm. So. Egal, wie das genau gelaufen ist, die Meldung, die Rückmeldung aus den Einrichtungen und aus den anderen Ämtern, wo diese Masken aufliefen, die sind ja nicht jetzt erst entstanden.
Nee, klar.
Sondern teilweise haben die Leute sich schon sehr früh gemeldet, schon vor einem halben Jahr im Herbst, Winter 2020 gab es Reklamationen, und zwar nicht nur von irgendwelchen WutbürgerInnen und irgendwelchen renitenten Pflegeheimleitern, die sowieso einen Hass auf den Spahn hatten, sondern teilweise von CDU-geführten Gesundheitsministerien aus den Ländern, die gesagt haben, stopp, ihr könnt diese Lieferung, Schluss damit, die nehmen wir nicht und die verteilen wir auch nicht, die vernichten wir. Das heißt, das BMG musste schon lange wissen, selbst wenn sie im besten Wissen und Gewissen dachten, mit dem TÜV Nord zusammen haben wir ein Testverfahren gemacht, was steht, was stabil ist, dann musste die Summe der Hinweise, dass da super viel Schrott trotzdem durchgekommen ist, ihnen aufgefallen sein. Mhm. Und dann noch zu sagen, in dem Wissen, zu sagen, naja, wo kriegen wir denn sie denn sonst noch unter? Ja, okay, vielleicht schieben wir sie doch zu den Obdachlosen. Ja? Wird es ja sinister auf eine Art. Beziehungsweise dann zu sagen, wir schicken sie in die nationale Reserve und dann sind sie irgendwie weg und hoffentlich redet nie wieder jemand drüber. So, das ist alles innerhalb der Verkettung der Umstände erklärbar. Mhm. Gefährdet aber alles an jedem einzelnen Schritt wieder Menschen. Mhm. Wir reden ja hier nicht über Kaugummis, die keinen Geschmack haben. Oder Blumen, die schnell welken. Wir reden über medizinische Ausrüstung in einer tödlichen Pandemie. So, die ja eines der großen Mittel ist, die wir haben, um das Virus aufzuhalten. So, es gibt, viel haben wir nicht, aber die Masken haben wir und sie funktionieren. Und zum Glück haben wir es irgendwann gemerkt. Und die FFP2-Maske ist in Deutschland oder auf der Welt inzwischen Standard. Und die ist kein Spielzeug. Und da muss man sich darauf verlassen können. Und ich muss, wenn ich in den Laden gehe oder mit dem Bus fahre, muss ich die aufziehen. Das heißt, die ist zu einem Gegenstand unserer Alltagskultur und unserer Hygienekultur geworden. Und da habe ich verdammt nochmal nicht dran zu gamblen. Mhm. Da kann ich nicht sagen, ja, jetzt gucken wir mal, vielleicht sind von der Milliarde 200 Millionen könnten gerade noch so gehen und den Rest schauen wir, dass die keine kleinen Kinder anziehen. Das ist nicht das, was ein Gesundheitsministerium zu tun hat. Und dann finde ich, ist es im Nachhinein ein bisschen egal, wo genau Wissen war, wo genau Unsicherheit, wo sie vielleicht einfach Pech hatten, wo sie wirklich dachten, das Testverfahren ist vielleicht gut. Ich muss dafür verantwortlich sein. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich muss dafür verantwortlich sein. Ich muss dafür auch politisch haftbar gemacht werden können. Und wenn dann die Vorwürfe auftauchen, und Hubertus Heil hat jetzt nochmal gesagt, das ist schon eine Weile her, aber jetzt ist es halt öffentlich geworden, da muss man sich halt damit beschäftigen. Wenn dann sofort diese leicht, wie soll man das eigentlich nennen, so diese pikierte Gegenwehr kommt und er dann eine Entschuldigung von der SPD will, ey, dann wird es fishy und dann muss man, finde ich, einen Politiker auch nicht schonen. So, und wir haben wirklich auch anderes hier zu tun und wir haben überhaupt gar kein Interesse, irgendjemand so übel hinterherzureden oder einen Politiker anzugreifen oder zu stürzen in einen kleinen Quatsch-Podcast. Aber die Sache liegt so eindeutig, wie du vorhin gesagt hast, man kann auch nicht drüber reden. Und dann ist so ein bisschen die Intention und was genau ist in diesem Kopf von diesem Mensch vorgegangen und was wusste er, finde ich, wird irgendwann so ein bisschen zweitrangig.
Mhm, mhm. Du hast vor allem recht, was die Verantwortungsübernahme angeht. Weil es ist, genau, der Fehler ist ja da und vor allem der eben auch für manche Menschen vielleicht dann tödliche Fehler oder tödlich endende Fehler. Und ich glaube, das größte Problem ist auch gerade bei den Masken, wenn sie benutzt werden in dem Wissen, dass sie funktionieren, wird das Problem ja verstärkt. Es ist nicht so, du hast B-Ware an Tomaten bekommen und dann hast du irgendwie einen Tag vielleicht einen flauen Magen oder so, sondern du gefährdest ja nicht nur dich, sondern auch andere gleichzeitig. Das heißt, das ist ein Problem, was sich potenziert, wenn du etwas nicht benutzt, von dem du nicht weißt, dass es nicht funktional ist. Politische Akteure und Akteurinnen nicht schonen, was Entscheidungen angeht, die uns alle betreffen, ist vielleicht eine gute Brücke Richtung Staatstrojaner, wo eigentlich noch viel zu wenig oder viel zu viel geschont wird sozusagen, zu wenig kritisiert wird oder mein subjektiver Eindruck das zumindest vermittelt. Kurz, worum es genau geht, also die Große Koalition hat im Bundestag eben ein neues Bundespolizeigesetz beschlossen, das der Bundespolizei erlaubt, technisch Zugriff zu haben auf unsere Kommunikationsmedien, sprich Smartphones, Laptops. Und das Besondere ist, dass sie eben ohne Existenz eines Verdachtes durchaus Zugriff haben könnten auf unsere privaten Daten, auf unsere persönliche Kommunikation, auf Chats, auf alles Mögliche, was eben so auf einem Telefon stattfindet.
Podcasts. Die durchleuchten und dann, was ihr an Podcasts hört, und dann seid ihr dran.
Dann geht es.
Lass euch das gesagt sein. Das ist schlimmer als ein gefälschter Wikipedia-Eintrag. Entschuldigung, ich wollte dich nicht mit meinem Kasperle-Theater hier aus dem Konzept bringen.
Nein, Quatsch, gar nicht. Das ist halt natürlich erstmal ein Angriff sowohl auf unsere Bürgerrechte als auch auf den Datenschutz des erstmal als unschuldig geltenden Bürgers. Aber erhält natürlich eine Verschärfung dadurch, dass anlasslos stattfinden kann. Und natürlich, verschiedene Seiten haben das kritisiert. Der Chaos Computer Club hat sich zu geäußert, hat eben auch gesagt, dass das auch technisch induziert zu Problemen führen kann, zum Beispiel zu Sicherheitslücken in Software, die dann nicht nur vom Staat benutzt werden können, sondern von verschiedenen Akteuren, die da irgendwie davon profitieren könnten. Anke Dom, ich muss mich an ihren Namen erinnern, entschuldige.
Anke Domscheit-Berg.
Dankeschön. Sekunde.
Ich bin da für dich, Samira, was immer du brauchst.
Danke, Friedemann.
Auch wenn du jetzt magnetisch bist wegen deiner Impfung, ich bin für dich da. Das schneiden wir nicht raus. Bleibt
bitte,
alles genauso
nein,
drin.
Bitte.
Damit ihr da draußen mal merkt, wie hier manchmal auch gepodcastet wird. Es blitzt nicht immer. Es flutscht nicht alles immer übers Eis. Manchmal muss man hier beim Curling, beim Geistigen auch ganz schön schrubben. Wir machen uns ehrlich, wie Markus Lanz sagt.
Auf gar keinen Fall, das kommt alles raus, weil ich was korrigieren muss. Es war nicht Anke Domscheit, es war nicht der Chaos Computer Club, der über die IT-Sicherheit seine Bedenken geäußert hatte, sondern Anke Domscheit-Berg. Und deswegen habe ich gerade so gezögert, weil ich mich versucht hatte, was ihr Standing in der Sache war. Und dann dachte ich, das war doch genau dasselbe, was der Chaos Computer Club gesagt hatte. Und dann fiel mir ein, ach so, das war gar nicht der Chaos Computer Club, der sich eben geäußert hatte über die Sicherheitslücken, die nicht zwischen Gut und Böse unterscheiden können. So, das wollte ich nur korrigieren. Okay, es bleibt alles drin. Und mein einziger Take dazu, also es gibt ja auch keine großartige Polemisierung, die ich da jetzt anbieten könnte oder Meinungsbeitrag oder sowas. Mein einziger Take ist, never forget, dass Hans-Georg Maaßen Verfassungsschutzpräsident war. Lange in Deutschland.
Ja, der Hans-Georg Maaßen. Es gibt keine zwei. Es war er, der Mann mit den lustigen Blumenkohlohren und der komischen Frisur und dem Quatsch, den er erzählt. Ja, da sagst du was sehr Wahres. Interessanterweise hat, glaube ich, Horst Seehofer auf den Gedanken, dass ja diese umfassenden Überwachungsmittel dann vielleicht auch mal die AfD nutzen könnte, wenn sie mal in Regierungsverantwortung wäre, zum Beispiel in einem Bundesland, hat er gesagt, ja, das ist doch der beste Grund dafür, nicht AfD zu wählen. Was wirklich vom deutschen Innenminister mal wieder ein stupendes Demokratieverständnis ist. Nämlich eigentlich so l'état c'est moi. Also es muss halt mir jetzt gerade nutzen und nach mir die Sintflut. Und das ist natürlich Quatsch. Also demokratische Instrumente, also demokratisch legitimierte Instrumente müssen immer auch besonders gegenüber Missbrauch stabil
sein. Geschützt werden, ja.
Ja, und wir haben jetzt gesehen, der Verfassungsschutz Sachsen jetzt gerade hat also nebenher den Wirtschaftsminister und SPD-Vorsitzenden Martin Dulig, hieß er, glaube ich, einfach mal überwacht, illegal. Also ist ja jetzt nicht, ist ja nicht so, als wären das alles die berühmten Chorknaben, sondern da passiert ja auch, so die Empirie ist ja, es wird missbraucht. Die Polizei und die Bundespolizei ein riesiges Problem mit Rechtsextremen. Ungefähr dreimal am Tag wird irgendeine WhatsApp-Gruppe ausgehoben, wo sie wieder Hitlerbilder und Hakenkreuze rumgeschickt haben. So ganzes Schweigen von dem NSU 2.0 in Hessen, wo dann irgendwelche Daten, irgendwelche Adressen von Aktivistinnen und so weiter benutzt wurden innerhalb der Polizei. Also es ist schon, du gibst da der Rowdy-Truppe, gibst du extra noch Baseballschläger in die Hand, dass sie noch mehr zertrümmern kann. Und ich finde schon, also da muss mehr Aufmerksamkeit drauf. Und ich finde aber auch allein schon der Name, der Staatstrojaner, ist so, das ist so eine, das trojanische Pferd, was da ja drin steckt, ist so eine banalisierte Chiffre, finde ich, für so einen cleveren Hack. Also für so eine smarte, fast sympathisch kindliche Tarnung, wenn jemand sagt, ja, das habe ich als trojanisches Pferd, habe ich, die anderen wollten nicht dorthin essen gehen und habe ich als trojanisches Pferd, habe ich es irgendwie geschafft, dass wir dann, also es ist so in der Alltagssprache schon so angekommen und es suggeriert so ein Kräfteverhältnis, so typisch David gegen Goliath. Mhm. Und man denkt so, ja, die cleveren Griechen um diesen verrückten Odysseus, der immer so gute Tricks drauf hatte, die sichern sich so einen Vorteil gegen die ansonsten unbezwingbaren Trojaner. Also übertragen jetzt das Narrativ so, ja, da kriegen jetzt die cleveren Guten, nämlich unsere Verfassungsschützer und Polizisten, die kriegen jetzt mal so ein cooles Instrument gegen die Kriminellen. Und es ist schon ganz interessant, wenn man bei der Wahrheit oder der Wahrhaftigkeit der Ilias bleibt, soweit man ihr folgen will, war das trojanische Pferd ja und die List des Odysseus, sich darin zu verstecken und dann nachts rauszukommen, innerhalb von Troja, Auftakt für eines der schlimmsten Gemetzel der Menschheitsgeschichte. So, die Griechen haben ja die TrojanerInnen abgeschlachtet, die Frauen vergewaltigt und die Überlebenden versklavt. So. Und die haben ja die Stadt, die sie lange belagert hatten, dem Erdboden gleichgemacht. Und mich hat es dann erinnert, und vielleicht ist das ein ganz guter bildungshubernder, wie ich schon angekündigt habe, Rausschmeißer diese Woche. Ich habe kürzlich gelesen von Simone Weil, der französischen Philosophin, den grandiosen Aufsatz, den sie geschrieben hat, die Ilias als Poem der Gewalt. Mhm. Und da untersucht sie, dass dieses Epos, was ja eine der größten Geschichten der Menschheit ist oder der westlichen Hemisphäre, bleiben wir mal eurozentristisch, aber in unserer Welt ist eine der größten Geschichten mit den berührendsten Episoden, mit den unsterblichsten Figuren, mit ganz viel Drama und Liebe und Tod und auch Weisheit und also wirklich unsterblichen Motiven wie der Kassandra, die davor warnt und eben der clevere Odysseus und Herkules, der größte Held aller Zeiten und so weiter. Und Simone Weil hat dieses Gedicht, diese Geschichte auseinandergenommen und hat gesagt, dass wir eigentlich durch die Ilias zu einem antagonistischen Weltverhältnis gekommen sind, zu einem gewaltvollen Weltverhältnis, einander gegenüber, auch der Welt gegenüber, weil ja diese kriegerischen Griechen, die da idealisiert werden, was wollten die, schreibt Weil, alles oder nichts. Alle Schätze Trojas sollen zu Kriegsbeute werden, alle Paläste, Tempel und Häuser zu Asche, alle Frauen und Kinder zu Sklaven, alle Männer zu Kadavern. Und ihr übergeordnetes Thema, die Gewalt, sagt sie, die macht jeden, der sie erleidet, zum Ding. So unerbittlich wie die Gewalt vernichtet, so unerbittlich berauscht sie den, der sie besitzt oder zu besitzen glaubt. So vernichtet die Gewalt alle, die mit ihr in Berührung kommen. Sieger und Besiegte, Brüder im gleichen Elend. Ich finde, das ist genau das, was man zum Staatstrojaner vielleicht noch sagen muss. Überwachung ist gefährlich, sie ist Gewalt, sie lähmt eine Gesellschaft. Sie ist immer ein erster Schritt ins Autoritäre. Sie ist kein Instrument für, sondern sie ist das Gegenteil von Freiheit.
Das ist ein perfektes Schlusswort.
Mic drop. Schönes Wochenende. Vielen Dank fürs Zuhören.
Bis dann. Tschüss.
Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Stereotype Media in Kooperation mit Yum Yum, der unsichtbaren Tupperbox für den diskreten Foodie. Du möchtest Yum Yum 2 Wochen lang kostenlos testen? Abonniere diesen Podcast überall und gewinne gutes Korma. Bon Appetit!